Eheim und Möslang. Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Lingenheim-Hochstetten.
Herzlich willkommen zur 13. Podcast-Folge Bürgermeistergespräche aus der Hart mit Christian Eheim hier im Keller der Gemeindebibliothek zu meiner Rechten und Herrn Daniel Antonowitsch zu meiner Linken, dem Unterkreisführer unserer Freiwilligen Feuerwehr. Sie haben und ihr habt gerade eben wieder ein Blaulicht gehört im Hintergrund. Dieses Mal muss man sich das aber auf einem Feuerwehrauto vorstellen und nicht auf einem Polizeiauto wie in der letzten Folge. Und wir dachten uns, wir haben gute Rückmeldungen bekommen zu dem, was die Polizei in den Gemeinden arbeitet und wie die Zusammenarbeiten zwischen Ortspolizeibehörde und Polizei ist. Wir machen unsere nächste Folge rund um das Thema Feuerwehr. Denn unsere Feuerwehren, die gehören ganz fest zu den Gemeinden, sind Teil der Gemeindeverwaltung, so steht es im Gesetz drin. Und sie arbeiten vor allen Dingen auch ganz eng gemeindeübergreifend zusammen. Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen auch die Rolle, die Herrn Antonowitsch jetzt bei uns hier an den Tisch mitgebracht hat. Ein herzliches Willkommen hier in der Gemeindebibliothek.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Antonowitsch, toll, dass Sie da sind, dass wir heute sprechen können über das Thema Feuerwehr. Und die erste Frage, die ich natürlich habe, ist, wieso wurden Sie Feuerwehrmann? Wie war Ihr Start?
Ja, also bei mir war das ganz klassisch. Ich bin damals von einem Klassenkamerad in der 4. Klasse zu einem Dienstabend der Jugendfeuerwehr in Lingenheim-Hochstetten mitgenommen worden. Damals stand das Thema Schwimmbadbesuch auf dem Dienstplan, was nochmal mehr lockt. Ja, und dann bin ich dabei geblieben. Also ich bin in dieser Kameradschaft der Jugendfeuerwehr hängen geblieben, habe dann dort meine Ausbildungen genossen im aktiven Dienst dann und bin jetzt heute Unterkreisführer des Unterkreises Unterrat im Landkreis Karlsruhe.
Unsere Hörer werden sich sicherlich fragen, was ist das?
Ja, also zunächst werden die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich wissen möchten, was ist ein Unterkreis? Ja, also Sie kennen ja alle den Landkreis Karlsruhe. Das Feuerwehrwesen im Landkreis Karlsruhe ist praktisch in 8 Unterkreise eingeteilt und die Gemeinden Eggenstein-Lippoldshafen, Lingenheim-Hochstetten, Dettenheim, Graben-Neudorf und die Stadt Stutensee sowie die Werkfeuerwehr KIT fallen in diesen Unterkreis Untere Hart.
Das heißt, wie viele Feuerwehrleute sind da im Einsatzdienst in diesem Unterkreis Hart?
Also im Unterkreis Untere Hart sind es ca. 556 Einsatzkräfte aktiv.
Und die sind alle ehrenamtlich, ne?
Zum größten Teil alle ehrenamtlich. Es gibt ein paar hauptamtliche Kommandanten, es gibt ein paar hauptamtliche Gerätewarte, aber ich sage mal, die größere Anzahl ist ehrenamtlich.
Sie sind Oberbrandmeister und der Unterkreisführer ist eine Funktionsbezeichnung in der Feuerwehr. Wird man da gewählt? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, also dieses Amt läuft praktisch als Ehrenbeamter des Landkreises. Man muss natürlich Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr sein in seinem Unterkreis. Und dann wird man durch die Kommandanten und Abteilungskommandanten bei einer Anhörung angehört. Also alle Bewerber werden angehört. Die Stelle wird auch öffentlich ausgeschrieben in den Feuerwehren. Und der Kreisbaumeister nimmt das Ergebnis dieser Anhörung praktisch mit in den Kreistag. Und im Kreistag werden dann die Unterkreisführer in das Beamtenverhältnis eines Ehrenbeamten auf 5 Jahre bestellt.
Also auch da wieder Ehrenamt gefragt.
Es ist Ehrenamt, also ich sitze in meiner ehrenamtlichen Zeit hier, sage ich jetzt mal. Ich bin noch nebenbei berufstätig, also alles ist Ehrenamt.
Wie sieht so ein typischer Tag dann aus für Sie?
Die Hauptaufgabe, sage ich mal, eines Unterkreisführers ist die Organisation der Grundausbildung und des Sprechfunklehrgangs sowie dem Truppführerlehrgang. Also das sind die Unterkreisausbildungen. Wir haben am Anfang vom Jahr immer eine Bedarfserhebung. Was brauchen die Feuerwehren aktuell? An Personal, sage ich jetzt mal, das frisch ausgebildet werden muss. Also, ich sag mal, Leute, die aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung hochrutschen oder auch Quereinsteiger, die müssen erstmal eine Grundausbildung absolvieren. So ein Lehrgang, sage ich jetzt mal Grundlehrgang, der dauert 70 Stunden, geht dann über 5 Wochen. Und das ist für die ehrenamtlichen Teilnehmer, sage ich jetzt mal, und auch die Kreisausbilder eine enorme Belastung, weil alle sind nebenbei natürlich auch noch berufstätig und arbeiten von morgens um 7 bis abends um 4 und dann geht es abends weiter.
Und die zeitliche Belastung steigt aber auch, habe ich gesehen, jetzt so die letzten Jahre bei den Jahreshauptversammlungen. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich hier anfangen durfte mit Bürgermeistertätigkeit, da waren die Einsätze so um die 80, 90 im Jahr bei uns. Bei der letzten Jahreshauptversammlung, glaube ich, waren es knapp 300 Einsätze, die die Feuerwehr in ihrer Statistik verbucht hat. Was macht die Faszination aus? Warum lohnt es sich, wenn uns jetzt jemand zuhört, sich Gedanken zu machen, hey, bei der Feuerwehr möchte ich auch einsteigen?
Also ich denke, was man pauschal sagen kann, ist, dass Feuerwehr, Land auf, Land ab, gleich funktioniert. Also egal, wo man hinkommt, die Kameradinnen und Kameraden sind immer sehr herzlich und nehmen einen auch immer auf. Ja. Das ist auch das gleiche Thema, die Feuerwehren helfen ja auch vorbehaltlos. Ja. Egal wem und in welchen Umständen derjenige ist, wir stehen parat, wenn es soweit ist.
Einfach was Grundgutes, gell?
Was Grundgutes. Und ich denke, das Kameradschaftliche, was man vielleicht so in einem Verein nicht so erfährt, das gibt es dann mehr so bei der Feuerwehr. Viele sind natürlich auch dabei, weil es die Technik interessiert. Das ist natürlich auch ein Thema. Aber ich denke doch mal, der Hauptanteil ist doch die Kameradschaft und eben ehrenamtlich etwas Gutes zu tun und anderen in Notlagen zu helfen.
Herr Antonowitsch, jetzt sitzen Sie bei uns beiden hier im Podcast und wir kommen natürlich nicht um die Frage rum, wenn wir einmal den Experten hier bei uns haben. Einfach unter uns, was zeichnet aus Ihrer Sicht die Feuerwehren von Linkenheim-Hochstetten und Graben-Neudorf denn aus?
Also wir sind natürlich die Besten, das wissen wir.
Ja, aber wie gut sind wir
denn? Genau.
Wie sensationell? Das wollen wir jetzt heute mal von Ihnen einfach exklusiv hören.
Also zum einen sind beide Feuerwehren, sage ich mal, personell fast gleich aufgestellt. Also ich glaube, Graben-Neudorf hat, muss ich spicken, so circa 87 Einsatzkräfte im aktiven Dienst. Linkenheim-Hochstetten hat 96. Ansonsten sind beides natürlich sogenannte, früher hat man gesagt, Stützpunktfeuerwehren. Das heißt, Linkenheim-Hochstetten hält eine Drehleiter vor und Graben-Neudorf einen Rüstwagen. Und so ergänzen sich die Feuerwehren natürlich auch. Und jede Feuerwehr kann nicht jedes Einsatzmittel vorhalten, sondern das ist eben im Landkreis so angeordnet, dass es eben in einem gewissen Radius dann auch zügig eingesetzt werden kann.
Aber das ist ja genau das Interessante, wo dann der Unterkreis, glaube ich, auch ins Spiel kommt, diese Fähigkeiten dann, die unterschiedlich sind, gemeinsam in die Anwendung zu bringen. Trainieren Sie das regelmäßig?
Also zusammen wird trainiert, also bei Unterkreisübungen, sprich wo alle Feuerwehren des Unterkreises dann auch eingesetzt werden. Aber wir haben ja auch jetzt seit noch gar nicht so langer Zeit die überörtlichen Einheiten im Landkreis Karlsruhe stationiert, wo eben alle Feuerwehren der 32 angehörigen Gemeinden eingebunden sind.
Aber jetzt mal ganz konkret, wenn man die 112 anruft, den Notruf, was passiert dann?
Ja, also sie landen bei unserer integrierten Leitstelle in Karlsruhe und dort sitzen dann eben, durch das eine integrierte Leitstelle ist, Personal vom Rettungsdienst und Personal von der Feuerwehr. Es kommt natürlich ganz darauf an, was sie jetzt da melden. Ja, und die Disponentinnen und Disponenten hangeln sich dann ihrer Abfrage ab, um dann eben das richtige Stichwort rauszufinden und dann eben die Kräfte zu entsenden.
Das heißt, wenn beispielsweise das Stichwort Brand dabei ist, dann werden automatisiert gleich die Löschfahrzeuge und die Drehleiter geschickt, aber vielleicht nicht der Rüstwagen, den man braucht, um jemanden aus dem Auto rauszuschneiden.
Genau, also es gibt zig Stichworte und Brand ist nicht gleich Brand. Also wenn Sie jetzt einen Mülleimerbrand melden, dann kommt es immer darauf an, wo steht der Mülleimer? Was ist es für ein Mülleimer? Steht er auf freier Flur? Ist er bei Ihnen im Wohnzimmer? Das sind so, ja, so Kleinigkeiten, die aber dann zum Schluss einiges ausmachen. Weil wenn falsch gemeldet wird, dann wird auch das Falsche entsendet erstmal. Und dann kann es sein, dass der Kräfteansatz im ersten Moment zu gering ist.
Bei uns kommt halt hinterher dann immer die Beschwerde an, mein Gott, da war die ganze Straße voll mit Feuerwehrfahrzeugen, dabei hat nur ein ganz kleiner Brand stattgefunden, das war doch nur das verbrannte Mittagessen auf dem Herd. Und das hängt also wirklich damit zusammen, dass die Leitstellendisponenten gucken, was sind die Schlüsselworte und dann dementsprechend die hinterlegten Einsatzmittel entsenden, also Fahrzeuge, Personal und gegebenenfalls dann auch noch nachordern.
Also jede Gemeinde stellt für sich eine AAO, das ist eine Alarm- und Ausrückordnung, wo dann eben festgelegt ist, bei diesem Stichwort entsendet jetzt die Feuerwehr Graben-Neudorf dieses Fahrzeug mit diesen Kräften. Wenn wir jetzt über die, Tagesverfügbarkeit kurz noch sprechen, wenn Sie tagsüber einen Einsatz haben, dann ist es immer schwierig, Personal zu bekommen.
Ja. Die sind ja alle beim Arbeiten.
Sind beim
alle
Arbeiten.
Ehrenamtlich.
Sie müssen ja auch wesentlich mehr Kräfte alarmieren, damit Sie dann zum Schluss tatsächlich die Kräfte da haben, die Sie dann auch brauchen, weil es sind ja Leute im Urlaub, eventuell krank oder beruflich weiter wegtätig. Und so kann es dann eben auch sein, dass bei gewissen Stichworten die Gemeinden sich untereinander schon so unterstützen, zum Beispiel tagsüber, dass dann, wenn in Hochstetten was brennt, dass gleich die Feuerwehr Dettenheim mit alarmiert wird. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
Was sind so die häufigsten Einsätze dann, wenn man so aufs Jahr zurückblickt?
Also was seit Jahren im Vormarsch ist, sind die technischen Hilfeleistungen. Die machen mittlerweile der Einsätze fast 50% aus.
Was ist denn eine technische Hilfeleistung im Feuerwehrjargon?
Technische Hilfeleistung zum Beispiel eine Türöffnung, Notfalltüröffnungen für den Rettungsdienst oder technische Hilfe für den Rettungsdienst, beispielsweise über eine Drehleiter oder eben mit Manpower über ein Treppenhaus, wenn der Patient vielleicht etwas komponenter ist. Aber das sind so die häufigsten Einsätze. Das ist so, wie gesagt, mit 50% zu bewerten. Die Brandeinsätze machen so maximal noch 20% aus. Und dann gibt es natürlich auch noch viele Fehlalarme. Also die Fehlalarme sind mittlerweile auch relativ hoch. Also Fehlalarme spricht man zum Beispiel Fehlalarme bei einer Brandmeldeanlage.
Jetzt sind Sie seit 1998 mit dabei. Was hat sich in dieser Zeit bei der Feuerwehr verändert?
Also ich denke, durch den Klimawandel sind erhebliche Einsatzzahlen gestiegen. Also wenn man sich die Vergangenheit anschaut, durch extreme Dürre haben wir immer wieder größere Wald- und Vegetationsbrände. Im Jahr 2022 war, glaube ich, der Landkreis Karlsruhe, waren da die meisten Vegetationsbrände in ganz Deutschland. Also nicht von der Fläche her, sondern von der Anzahl her. Und durch Unwetterereignisse, Starkregenereignisse hatten wir vergangenes Jahr das Saalbach-Hochwasser, wo uns ja schwer getroffen hat. Das Wetter ist nicht mehr normal, so wie es früher war.
Gerade das Thema Klimawandel. Wir haben in den vergangenen Haushaltsberatungen immer wieder diskutiert, wir brauchen zusätzliche Einsatzausrüstung, die für die tropischen Temperaturen im Sommer geeignet ist.
Ja, also die normale, sag ich mal, Brandeinsatzkleidung, die ist sehr, sehr gut geworden in der Vergangenheit. Da merkt man auch nicht, wenn man bei einem Zimmerbrand mit 600, 700 Grad Deckentemperatur drinsteht. Wow. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich mit dieser Einsatzkleidung auf freier Flur stehe und dann bei einem Vegetationsbrand schwer arbeite, dann lässt die Körperwärme einfach schwieriger durch. Ja? Also man schwitzt und ausziehen ist nicht, ja, wenn es brennt. Von daher ist eben in der Vergangenheit hat man dann dazu tendiert, leichte Einsatzkleidung zu beschaffen, die eben für den technischen Hilfeeinsatz, den wir wissen jetzt mittlerweile 50% der Einsätze ausmacht, und eben den Prozentsatz der Vegetationsbrände.
Gibt es in dem Zusammenhang auch technische Ausrüstungsgegenstände, die sich verändert haben? Wie kann ich mir so einen Löschvorgang im Hartwald vorstellen? Ist ja auch spannend, was passiert, wenn der Förster wieder sagt, Achtung, jetzt im Wald kein Feuerchen mehr machen, auf keinen Fall Lagerfeuer am Baggersee. Wie wirkt sich das für die Feuerwehr aus, wenn dann doch irgendwo was passiert?
Ja, also auch in der Technik hat sich einiges getan. Die Feuerwehren beschaffen immer mehr Wasserbehälter, ja, also in 10, 15, 20, 30 Kubikbehälter.
Wir hatten ja doch gerade entlang der B36 in den letzten Jahren immer wieder die Situation, dass wir da im Sommer die Straße lang gefahren sind und rechts und links verbrannte Landschaft gesehen haben. Ne?
Jetzt haben wir über die Veränderung seit 1998 geredet beim Einsatzgeschehen. Unsere Gesellschaft hat sich ja auch geändert in den letzten 30 Jahren.
Also im Einsatz kommt es natürlich immer wieder vor, dass man in Diskussionen verwickelt wird. Dazu kommt natürlich noch der virtuelle Stammtisch, also sprich Social Media, wenn dann Einsätze gepostet werden von den Feuerwehren und die werden dann manchmal schön kommentiert. Ich lese mir das gerne durch, ja, aber ich antworte darauf nicht. Das ist mir dann, das möchte ich dann nicht kommentieren.
Was war denn in all den Jahren der krasseste Einsatz, den Sie persönlich erlebt haben?
Also außergewöhnliche Einsätze sind ja fast alle Einsätze, weil jeder Einsatz ist unterschiedlich. Aber ich sage mal, ein Einsatz, der jetzt nicht alltäglich war, war beispielsweise der Absturz eines Kleinflugzeuges am Baggersee. Das sind so Einsätze, die bleiben einfach hängen. Ja. Natürlich sind es auch die schwersten Einsätze, wenn irgendwie Kinder involviert sind. Das ist natürlich immer eine besondere Herausforderung. Aber ich muss sagen, in der Vergangenheit hat sich da auch bei der Notfallseelsorge einiges getan, sodass man da auch hier Unterstützung bekommt, wenn es dann doch mal in kritische Einsätze waren. Und dann kann man sich eben an die wenden. Und dann, die machen ja auch eine super Nachversorgung. Also das ist gar kein Problem.
Es ging mir selber schon so nach einem großen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße, wo ich als Bürgermeister mit dabei war, mit auch Schwerverletzten und Toten und einem großen Trümmerfeld. Da hat die Feuerwehr dann, unser Kommandant, im Nachlauf, ein, zwei Tage nach dem Einsatz, auch mich angerufen, hat ganz unverfänglich gefragt, wie geht's Ihnen eigentlich? Und da habe ich gemerkt, die haben jetzt inzwischen in der Feuerwehr eine Art Routine, dann wirklich nachzuschauen, nachzugucken, alle, die beim Einsatz dabei waren, ob eben posttraumatische Störungen dann bleiben, Schäden bleiben und dann mit der Notfallseelsorge einzugreifen.
Genau, also man merkt es meistens erst, so wie Sie sagen, ein paar Tage später. Das ist jetzt nicht der erste Eindruck, sondern erst, wenn man dann zu Hause ist. Und deswegen machen wir auch relativ zeitnah dann auch Einsatznachbesprechungen, indem wir eben dann die Notfallseelsorge dazu holen und die Kriseninterventionsteams, die sich dann eben um die Kameradinnen und Kameraden, speziell jetzt, die halt nur wirklich auch bei dem Einsatz dabei waren, logisch, darum kümmern und dann eben auch betreuen.
Ein sehr spannendes Ehrenamt, ja. Und ganz eng am Gesetz dran, wie wenige Dinge, die wir sonst in unserem bürokratischen Alltag oft erleben, Christian. Ich habe gerade eben nochmal aufgeblättert, Paragraph 1 im Feuerwehrgesetz in Baden-Württemberg, Absatz 1 steht drin, die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinden ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Wenn ich mich jetzt also als Quereinsteiger interessieren würde und sag, oh, das möchte ich mir mal anschauen. Wie gehe ich das an? Kann ich da einfach am Feuerwehrhaus klingeln oder wie kann sowas praktisch passieren?
Also für die, ich sag mal, aller Strukturen ist bei der Feuerwehr alles vertreten. Ja, wenn Sie bei der Jugendfeuerwehr mitmachen möchten, da ist natürlich bei Social Media, gibt es dann Kontaktformulare. Wir haben auch immer sehr viele Quereinsteiger, also in den vergangenen Jahren. Früher waren die meisten aus der Jugendfeuerwehr, die dann eben in die Einsatzmannschaft gewechselt sind.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die männliche Form verwendet.
Ja, genau, wir sind mit Frauenanteil. Also wir haben ein bisschen umgebaut jetzt auch in den letzten Jahren, dass die Feuerwehrhäuser so frauengerecht werden. Wie steigt da der Anteil?
Also da kenne ich nur die Zahlen aus Baden-Württemberg, jetzt nicht genau aus Lingenheim-Hochstetten und Graben-Neudorf. Sind so, ja, circa 9000 Frauen, also so ein Prozentsatz von 8,9%. Also da ist noch Luft nach oben, ja.
Bei uns in der Jugendfeuerwehr ist es so, dass die zwei Sprecherinnen der Jugendfeuerwehr, also die Chefs der Jugendfeuerwehr sind zwei Mädels und die machen das großartig. Da geht mir immer das Herz auf, wenn ich den hohen Frauenanteil bei der Jugendfeuerwehr sehe, dass es vielleicht dann auch in der Einsatzabteilung weitergeht.
Also wir haben traditionell auch einen relativ hohen Frauenanteil in Lingenheim-Hochstetten, was mich sehr freut. Rund 30% habe ich da im Kopf von der aktiven Wehr.
Und wer mitmachen will, kann nicht nur einfach beim Feuerwehrhaus klingeln, sondern auch heute hier in Social Media bei uns Bürgermeistern drunter kommentieren oder eine Nachricht schreiben. Wir stellen dann flugs den Kontakt her, weil wir sind, glaube ich, um jede und jeden froh, der bei dieser wichtigen Einrichtung mitmacht. Sehr richtig. Vielen Dank soweit, Daniel Antonovic. Michael, du hast noch eine Frage.
Ja, haben Sie ein Schlagloch dabei?
Ich habe ja das Schlagloch schon gespoilert. Wie gesagt, war gestern Abend bei einer Übung, wo wir eben wieder eine kleine verbale Auseinandersetzung mit einem Anwohner hatten, der eben jetzt mal kurz warten musste, weil wir da unsere Übung durchgeführt haben. Ja, das ist so, aber wie es so ist, es ist Standard, ja.
Also, auch bei der Feuerwehr gibt es Schlaglöcher und bei uns Bürgermeistern genauso. Michael, jetzt starten wir in unsere Rubrik.
Das aktuelle Schlagloch.
Mein Schlagloch ist diese Woche tatsächlich ein echtes Loch in der Straße. Du hattest vor einigen Monaten berichtet vom deutschen Glasfaserausbau in Graben-Neudorf. Jetzt sind wir dran. Die deutsche Glasfaser hat sich Richtung Süden vorgebuddelt und aktuell sind 7 Kolonnen des Subunternehmers parallel in der Gemeinde unterwegs und sorgen dafür, dass die Kunststoffrohre unter die Straße kommen oder unter den Gehweg. Und das ist auf der einen Seite eine super Sache. Wir haben darauf ganz lange gewartet, dass endlich der Glasfaserausbau bis ins Haus passiert. Wir hatten es ja auch schon davon ausführlich, warum das so wichtig ist, dass es gar nicht so sehr um die Geschwindigkeit geht, sondern vor allem auch um Versorgungssicherheit. Und gleichzeitig habe ich dich noch im Kopf. Du hattest damals gesagt, wir sind froh, wenn sie wieder weg sind. Und jetzt kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wir haben auch einige Beschwerden rund um den technischen Ausbau, aber alles in allem muss ich auch sagen, die sind richtig fleißig, die arbeiten sehr schnell, arbeiten sehr konsequent und sind auch in der Art und Weise, wie sie mit unserem Straßenraum umgehen, viel entspannter, als wir uns das ursprünglich vorgestellt hatten. Das Schlagloch ist deshalb gar nicht so sehr nur in der Straße, sondern aktuell vor allen Dingen rund um die Vermarktung der deutschen Glasfaser. Wir haben vor einigen Wochen 135 Haushalte angeschrieben bekommen von der deutschen Glasfaser, die schon einen Vertrag unterschrieben hatten und der jetzt seitens der deutschen Glasfaser wieder aufgekündigt worden ist. Und das ist bitter. Wir haben ja als Bürgermeister auch im Schulterschluss mit der deutschen Glasfaser viele Monate lang geguckt, dass wir genug Leute überhaupt zusammenbringen, um überhaupt diesen eigenwirtschaftlichen Ausbau ohne Steuergelder machen zu können. Und wenn da jetzt 130 Haushalte gekündigt werden, das ist ein kleines Baugebiet, dann tut es schon richtig weh. Zwei Sätze zum Hintergrund. Da ist es so in diesen Bereichen, dass tatsächlich die BLK, also die Breitbandinitiative des Landkreises Karlsruhe, schon mit eigener Infrastruktur in diesen Straßenzügen drin ist. Und ursprünglich war verabredet, dass die Deutsche Glasfaser diesen Bereich mitnutzt. Das ist ja heute schon gepachtet von einer Tochterfirma der Deutschen Glasfaser und so zu den Häusern gut den die Hausanschlüsse legen kann. Und das hat in der Planungsphase schlicht und ergreifend nicht geklappt. Und die Leute beschweren sich jetzt natürlich bei mir als Vertreter der Gemeinde und bitten um Unterstützung. Und dann gibt's noch Straßenzüge. Da baut die Deutsche Glasfaser zwar aus, also die fleißigen Herren und Damen, die für den Tiefbau verantwortlich sind, aber die Vermarktung hat das offenbar nicht mitbekommen, denn die Leute rufen bei uns an und sagen, wir bekommen kein Angebot, die sagen, die bauen gar nicht aus und gleichzeitig gucke ich zu, wie die bei mir in der Straße den Gehweg aufmachen und wieder zumachen, wie kann denn das sein? Also da ist noch viel Abstimmung im Moment, das ist ein echtes Schlagloch.
Ja, erstmal zur Deutschen Glasfaser kann ich sagen, ihr werdet es durchstehen. Wir haben es auch durchgestanden als Graben Neudorf. Und es ist natürlich eine herausfordernde Zeit. Und da kommt Linkenheim Hochständen jetzt durch. Da bin ich mir sicher. Bei uns ist der Ausbau abgeschlossen jetzt. Und die letzten Schlaglöcher, die letzten Lücken sind jetzt langsam geschlossen.
Und sind also, die Leute zufrieden? Leuchtet es Glasfaser, so wie man es sich vorstellt?
Im Ortsteil Graben, da begann der Ausbau. Da ist schon ganz viel aktiviert. In Neudorf, da ging der Ausbau später los, da fehlen noch ganz viele Aktivierungen, dementsprechend auch scharren die Leute mit den Hufen. Ich selber habe jetzt vor wenigen Wochen meinen Anschluss wirklich in Betrieb genommen bekommen und es funktioniert gut. Ich habe gerade jetzt 1000 Mbit Downstream, also das ist Lichtgeschwindigkeit gegenüber früher. Ich glaube, es lohnt sich, vor allem weil wir kein Steuergeld da drin haben, sondern es privates Kapital ist, was eingesetzt wird. Und dann ist es eben manchmal mit Schmerzen verbunden. Ich weiß genau, wie es euch jetzt geht im Team im Rathaus. Wir hatten das auch. Es nervt die Zeit, aber irgendwann wird's rum sein.
Also Licht am Ende des Tunnels mit Blick auf Graben Neudorf. Ich habe gehört, bei dir geht's auch um Bürgerbeschwerden, die zurzeit aufschlagen im Rathaus. Was ist dein Thema?
Ja, die Toiletten in den Schulen. Das ist eine ganz vielschichtige und spannende Geschichte. Und es zeigt auch ein bisschen, wie unsere Gesellschaft sich verändert. Ich habe aktuell Eltern aus der Grundschule in Neudorf, die sich beschweren und der Gemeinde vorwerfen, die Toiletten seien also in einem absolut unwürdigen Zustand. Das hat uns natürlich sofort auf den Plan gerufen, da haben wir das angeguckt. Und tatsächlich, natürlich ist die Schule alt, sie ist in den 60er Jahren gebaut worden.
Und seitdem habt ihr die Toiletten nicht erneuert?
Man hat immer wieder Unterhaltungsarbeiten gemacht, aber natürlich sind die Toiletten alt da drin. Aber wir haben auch ein Benutzungsproblem. Unsere Reinigungskräfte, der Hausmeister, das Bauamt, die haben mir jetzt Fotos gezeigt, dass wir dort tatsächlich regelmäßig Exkremente haben, zum Beispiel in den Pissoirs oder an den Wänden oder auf dem Boden. Und nicht nur in Neudorf in der Grundschule, sondern auch in der anderen Grundschule und an der weiterführenden Schule. Das heißt, es ist ein Trend an allen Schulen und das gibt mir schon zu denken. Und wir sind natürlich jetzt technisch rein, haben nochmal geguckt, was kann man an der Lüftung optimieren, die Beschichtung nochmal von den ganzen Geräten erneuern wir. Wir haben die Spülung, die regelmäßige, jetzt erhöht die Intervalle. Aber das nutzt ja alles nichts, wenn man solche...
Vandalismus-Thema hat.
Ich gehe jetzt in Kürze auch, treffe mich mit den Eltern, natürlich suche da auch das Gespräch, aber es stellt uns wirklich vor ein Rätsel und weil natürlich in den öffentlichen Äußerungen die Elternvertreter die Verantwortung beim Bauamt der Gemeinde sehen und ist ein Riesenschlagloch und ja, es macht mich einfach traurig, weil es ein weiteres Anzeichen ist, wie unsere Gesellschaft sich eigentlich verändert.
100% Empathie. Wir hatten das im vergangenen Jahr auch an der GWRS nach Ende der Sanierung tatsächlich. Und ähnlich wie du es eben beschrieben hast und am Ende des Tages war es ein Zusammenspiel aus Lehrkräften, Hausmeisteransprache, Schulsozialarbeit, das geholfen hat und nicht eine neue Technik im Gebäude. Rathausgeflüster im November, das ist natürlich sehr geldlastig. Wir können reflexartig, sage ich inzwischen bei jedem, der Geld von mir will, keine Antwort vor der Herbststeuerschätzung. Und selbst wenn es die eigene Tochter ist, die Taschengeld erhöht haben möchte. Es ist schlimm dieses Jahr. Ich meine, wir schimpfen ja jedes Jahr, Christian, dass wir viel zu viele neue Aufgaben im Laufe des Jahres bekommen und die nicht auskömmlich finanziert sind, die teilweise auch praktisch nicht definiert sind oder ganz schwer umzusetzen. Und in diesem Jahr ist es besonders schlimm, weil, und da sind wir wieder im Schulterschluss als kreisangehörige Bürgermeister, da auch der Landrat mit dem Hebesatz noch im Raum steht. In wenigen Tagen wird die Haushaltseinbringung unseres Landrats passieren und das Spannende für uns Städte und Gemeinden ist da immer die Fragestellung, wie viel Geld müssen wir denn an den Landkreis abdrücken, damit der seine Pflichtaufgaben erfüllen kann? Wie geht's euch in Graben-Neudorf? Was machen bei dir die Haushaltsberatungen?
Ich habe den Haushaltsentwurf eingebracht in den Gemeinderat und wir wollen jetzt bis Februar den Haushalt dann miteinander bearbeiten im Gemeinderat und dann beschließen. Und natürlich, die Einnahmen sind gesunken, weil die wirtschaftliche Lage schlechter ist. Und gleichzeitig laufen uns wie allen anderen Städten und Gemeinden in Deutschland auch die Ausgaben schlicht und einfach davon. Es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass wir in Graben-Neudorf die 8 Millionen Euro Gewerbesteuer, die wir im nächsten Jahr einnehmen, direkt nach Karlsruhe überweisen dürfen als Kreisumlage. Das zeigt schon, wie heftig das Loch im Landkreis ist und wie uns das alle auch dann konkret belastet. Aber ich sage auch, uns geht's immer noch gut. Graben-Neudorf ist de facto noch schuldenfrei. Und wir müssen jetzt auch gerade jetzt in einer Krise, die es in Deutschland gibt, gerade jetzt weiter investieren und Zukunft gestalten. Das wäre ja gerade das falsche Signal, wenn wir sagen, jetzt streichen wir die Segel und gestalten nicht mehr die Zukunft unserer Gemeinde. Wir wollen jetzt wirklich ein Paket schnüren im Rahmen dieser Haushaltsberatung über die großen Investitionsprojekte nach vorne kriegen. Schulneubau in Neudorf, Straßensanierung, Infrastruktursanierung haben wir vor den nächsten Jahren. Und das, glaube ich, können wir auch stemmen, ohne uns zu übernehmen.
Ja, es ist dieses Jahr tatsächlich, glaube ich, so spannend wie selten, weil wir auf der einen Seite eine ganz schwierige Situation haben, was die laufenden Ausgaben angeht, mit Blick auch insbesondere auf die Sozialleistungen, die wir mitzufinanzieren haben als Gemeinden. Und auf der anderen Seite kommen, wenn man so will, als Hochwetterfront am Horizont die Fördermilliarden des Bundes auf uns zu. Und gerade die bringen eine ganz neue Gesamtsituation für uns in der mittelfristigen Finanzplanung mit sich, also nicht nur fürs Jahr 2026, sondern auch 27, 28, 29. Warum? Der Bund verteilt von den 500 Milliarden Euro 100 Milliarden an die Länder und an die Kommunen. Und davon bekommen wir in Baden-Württemberg rund 2/3 durchgereicht. Für Lingenheim-Hochstetten bedeutet das in den kommenden 12 Jahren immer 900.000 Euro pro Jahr im Mittel. In Graben-Neudorf, hast du vorhin erzählt, sind es ungefähr 700.000. Und das ist eine spannende Situation, dieses Hochdruckgebiet auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir in den letzten Jahren so viele zusätzliche staatliche Pflichtaufgaben bekommen haben und wirklich nicht wissen, wie wir es finanzieren sollen. Und das wird umso spannender, dass wir aktuell auch gar nicht sehen, welche Fördertöpfe kommen denn als nächstes. Ich mag dazu ein kleines Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer bringen, um das einfach greifbar zu machen, womit wir uns im Moment beschäftigen. Wir haben als Lingenheim-Hochstetten in den letzten Monaten, vergangenes Jahr, 2 Sporthallen brandschutztechnisch fit gemacht. Rund 900.000 Euro haben wir ausgegeben. Und jetzt kam im September auf einmal die Sportfördermilliarde des Bundes, die wir verteilt bekommen. Als Gemeinde hätten wir aus diesem Topf für diese Maßnahmen 40%, vielleicht sogar 70% Förderung bekommen können. Wow, ich hätte in die Tischplatte beißen können. Normalerweise freue ich mich riesig darüber, wenn Fördermilliarden verteilt werden. Aber in dem Fall ist das Ärgerliche, das ist für uns nicht planbar.
Aber das habt ihr super gemacht, Michael. Wir bewerben uns jetzt bei dieser Sportmilliarde für den 2. Sanierungsabschnitt unseres Freibads. Also danke, dass ihr uns was übrig gelassen habt. Ja.
Schöner Schluss.
Schönen Schluss. Was ist denn schön in deiner Haushaltsperspektive, Christian?
Also genau das, was du vorhin gesagt hast, dass wir eben jetzt aus Berlin Geld bekommen für Investitionen. Und das macht in Graben-Neudorf, ist dieser Zuschuss, den wir bekommen, 7,5 Millionen Euro, über den wir dann frei verfügen dürfen, relativ frei. Und da haben wir natürlich letzte Woche dann gleich gesagt im Gemeinderat, dieses Geld packen wir in das Projekt Neubau der Erich-Kästner-Schule. Das hing ja ein bisschen in den Seilen, weil wir gesagt haben, es ist eine Rieseninvestition. Insgesamt 31 Millionen Euro kostet der Schul- und Kindergartenneubau, den wir da in Neudorf vorhaben.
Christian, aber es unterstreicht ja, dass das Geld des Bundes wirklich kein Mitnahmeeffekt ist, ne? Die Schule wäre ohne das Geld nicht gekommen, verstehe ich dich richtig?
Also sie hing auf jeden Fall in den letzten Monaten schwer in den Seilen, weil wir natürlich genau aufpassen müssen, wie viel Kreditaufnahme wollen wir uns leisten. Und 7,5 Millionen Zuschuss ist dann eben schon ein Gamechanger. Das heißt, es ist schon entscheidend, ob so eine Förderung vom Bund kommt oder eben nicht. Das macht schon vor Ort den Unterschied bei so einem Projekt.
Geht uns ganz genauso. Wir haben gesetzliche Pflichtaufgaben, da können wir nicht anders. Aber wir haben auch viele Bereiche, in denen wir gesetzliche Pflichtaufgaben erfüllen und entscheiden können, in welcher Qualität machen wir das. Wir haben beispielsweise jetzt zur Sanierung die alte Landstraße anstehen, das Verbindungsstück zwischen Hochstetten und Linkenheim.
Und ja, bitte sanieren, da fahre ich immer zum Edeka Kuhn.
Nicht nur du, ja, da haben viele Menschen Interesse dran. Aber das ist extrem teuer, hat verschiedene technische Gründe. Wir unterhalten uns da über 2,5 Millionen Euro für das gesamte Stück. Und das Spannende ist jetzt, können wir noch zusätzliches Geld aufbringen, um ergänzend die Radwegeführung zu verändern, zu optimieren beidseitig. Können wir noch zusätzliches Geld aufbringen, um den Radweg dann auch vernünftig weiterzudenken in Richtung Graben-Neudorf? Können wir zusätzliches Geld aufbringen, um bei dem anstehenden Kindergartenneubau nicht nur den Kindergarten neu zu bauen, sondern auch die umgebenden Grünflächen schön in die Umgebung einzubetten? Also dieses Geld wird sehr wohl in der Bevölkerung einen großen Unterschied verursachen. Da bin ich sehr sicher. Und das ist vielleicht auch tatsächlich in all diesen schlimmen Worten, die wir zu Recht in den letzten Monaten für den Bund finden und suchen mussten, was ganz Hervorragendes, da ist tatsächlich mal geliefert worden. Ohne jetzt der Bundespolitik machen zu wollen, so sehr ich auch gerne an anderer Stelle auf Landes- und Bundesgesetzgeber schimpfe, an der Stelle Dankeschön nach Berlin, dass hier mal Wort gehalten wurde. Das hilft uns sehr und das verändert unsere Lebenswirklichkeit vor Ort, wenn auch nur für wenige Jahre, erstmal essentiell.
Und der Bund, vielleicht zum Abschluss, hat ja versprochen, jetzt in 2026 auch dieses Thema dauerhafte Einnahmen, dauerhafte Ausgaben der Kommunen sich anzugucken. Steht im Koalitionsvertrag, heißt Zukunftspakt Kommunen. Wenn der Bund dann auch so liefert bei dem Thema wie bei den Investitionen, dann werden wir nächstes Jahr um die gleiche Zeit in einer noch besseren Stimmung dastehen. Aber das bleibt abzuwarten.
Ganz sicher. Wir haben uns gerade eben über die Weihnachtsgeschenke in Form von Geldern aus Berlin gefreut. Herr Antonowitsch, gibt es bei Ihnen auch was Schönes, worüber sich der Unterkreisführer so kurz vor der besinnlichen Adventszeit besonders freut?
Ja, im November ist bei uns standardgemäß noch ein Sprechfunklehrgang, der jetzt dann in Graben-Neudorf im Feuerwehrhaus Neudorf durchgeführt wird. Beginnt jetzt am Wochenende, geht 2 Wochen, also 2 Samstage. Und danach beginnt dann auch für mich die etwas besinnlichere Zeit mit weniger Terminen.
Schön, das ist doch auch eine Perspektive, auf die wir uns alle freuen, besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Und das bringt uns ja schon zum Schluss. Wir sagen vielen Dank an Daniel Antonowitsch, das war hochinteressant. Und einfach an der Stelle vielen Dank für Ihren Einsatz.
Vielen Dank.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören am Ende des Jahres 2025. Wir werden es mit Blick auf die Zeit leider nicht mehr schaffen, im Dezember noch eine weitere Podcast-Folge einzudrehen. Aber ich kann jetzt schon verraten, wir hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder. Vielleicht mit neuen Gästen, vielleicht mit einem anderen Setting. Es bleibt spannend. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen aber vor allen Dingen besinnliche Feiertage, eine schöne Adventszeit mit nicht ganz so viel Stress und einen guten Start ins neue Jahr. Das wird zumindest in Linkenheim-Hochstetten besonders beginnen. Wir feiern den ersten Neujahrsempfang der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten am 5. Januar 2026. Und der hat 2 Funktionen für uns. Es ist der glamouröse Gala-Abschlussabend anlässlich 50 Jahre Fusion Linkenheim und Hochstetten und gleichzeitig das Aufschlagen eines neuen Kapitels, der erste Neujahrsempfang der Gemeinde. Für Graben-Neudorf eigentlich schon eine Alltäglichkeit.
Bei uns ist Tradition, wir feiern am 11. Januar, dann ein bisschen später nach euch unseren Neujahrsempfang. Und ja, auch von mir bis dahin allen Zuhörern einfach eine gute Zeit.
Sie hörten Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Lingenheim-Hochstetten mit Christian Eheim und Michael Möslang.